Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Ich höre und lese so etwas wie ein Vorboten der Nullerjahre, als Deutschland the sick man of Europe war. Groß, verunsichert und ausgestattet mit einer maroden Infrastruktur.
Sie reden über die Infrastruktur, da ist natürlich auch ein Dilemma, was 16 Jahre runterfinanziert war, kann ich nicht auf einmal hochpumpen, das dauert einfach. Aber wenn ich mir dann anschaue, wie über Verbotslogiken jetzt Politik gemacht wird und der Rest soll sich anpassen, dann erkenne ich dort nicht das, was der Bundeskanzler uns ja eigentlich so groß versprochen hat.
Ja, hallo meine Damen und Herren, hallo lieber Michael.
Hallo lieber Bert.
Nachträglich, aber nicht minder, herzliche Glückwunsch zum neuen Jahresring.
Oh, danke schön, ja.
Ja, aber wir nennen die Zahlen nicht. Ja.
Nein, ja. Schweigt es dich, das Höflichkeit.
Also, aus Anlass der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen in der Nacht vom 22. auf den 23.04. möchte ich gerne mit dir diskutieren, was die tarifpolitischen Konsequenzen doch dieses vorsichtig formuliert beachtlichen Schlucks aus der Pulle für die gewerbliche Wirtschaft bedeuten kann, namentlich für den exportabhängigen industriellen Sektor. Dann kommt zur Erinnerung, die Einigung hatte drei Elemente. Im ersten Schritt gab es Steuer- und Sozialabgaben, freien Inflationsausgleich für alle dort Beschäftigten in Höhe von 3.000 Euro, zahlbar in zwei Tranchen, eine im Juni dieses Jahres 1.230 Euro und dann die nächsten gestückelt 220 Euro von Juli 2030 bis Februar 2024. Zweiter Punkt, eine Erhöhung aller Entgelte um 200 Euro im März und dann schließlich die dritte Nummer, Erhöhung aller Entgelte ab März 2024 um 5,5%. In der Summe führt das zu einer durchschnittlichen Erhöhung von 11,5%, ist stattlich, für Geringverdiener um 16,9% und für Spitzenverdiener um 8,2%. Ja, was sind die Konsequenzen für den von dir betreuten Bereich unserer Wirtschaft?
Naja, namentlich wir betreuen die Volkswirtschaft insgesamt
aber namentlich den industriellen Sektor, den exportorientierten.
Der mir am Herzen liegt, wie du weißt, und wie wir hier auch schon verschiedentlich ja in unseren unterschiedlich optimistischen Sichtweisen deutlich gemacht haben. Nun, ich glaube, wir sehen hier eigentlich eine weite Spaltung der Tariflandschaft. Wir haben über längere Zeit ja zu beobachten, dass der öffentliche Bereich mit einem falschen Narrativ sich Vorteile erwirtschaftet. Das Narrativ ist einfach nicht mehr tragfähig, er liefe hinterher, er würde real abgehängt. Das stimmt nicht, wenn man seit dem Jahr 2000 schaut, 53% Anstieg der Tariflöhne im öffentlichen Dienst, 46% bei Banken, 51% bei Versicherungen, Einzelhandel 52, Gastgewerbe 53. Aber jetzt kommt der Industriebereich, der liegt bei 68% oder 70% Metall und Chemie. Die Spaltung meine ich deshalb, weil dieses Narrativ immer zu einer höheren Konfliktintensität geführt hat. Mhm. Also einmal ist ja die Belastung für alle da, wenn der öffentliche Sektor streikt, wenn die Infrastruktur belastet
wird. Nur, das geht in keine Preise ein. Das geht
genau,
das
geht in keine Preise ein.
Aber und indirekt es gibt keine Beschäftigungsrisiken.
Nee, genau, es gibt keine Beschäftigungsrisiken. So. Aber man muss sagen, die Gewerkschaften im öffentlichen Bereich haben relativ geschickt mit diesem Narrativ, da müsste irgendwie ständig mal was aufgesattelt werden, weil die anderen liefen voran und weit weg, in einem Sektor, der nicht im Wettbewerb steht, schon viel erreicht, mit großem Tamtam, mit grenzwertigem Verhalten, was das Streiken angeht. Ich meine, sich zusammenzuschließen mit Fridays for Future, das grenzt schon an politischen Streik. Das ist bei uns eigentlich nicht vorgesehen. Streik ist etwas zur Durchsetzung tarifpolitischer Ziele. Wir sind nicht in Frankreich. Und Warnstreiks sind eigentlich Streiks, die ein Warnsignal setzen, aber nicht tagelang auch schon den ganzen Laden lahmlegen. Also ich will sagen,
will den Gegner schon schädigen.
Man will ihn schädigen, aber man schädigt natürlich am Ende den Steuerzahler und in seinen Handlungsfähigkeiten auch den Staat. Das muss immer mitgesehen werden. Hier insbesondere ja nur Bund und Kommunen. Und dann kommt die Schwierigkeit hinzu. Die Kommunen, das ist ja ein altes Thema, haben sehr, sehr unterschiedliche Finanzausstattungen. Und die Frage, was ist vor Ort an guten Standortbedingungen realisierbar, hängt an den Kommunen. Also insofern erstmal von diesem Rahmen her etwas, was, glaube ich, nicht die EG Metall oder auch nicht die EG BCE von ihrem Pfad der Vernunft abbringt, der unterschiedlich ausgeprägt ist, der unterschiedliche Dimensionen hat und Erfahrungen. Aber im Wettbewerb der Weltwirtschaft, der Weltmärkte zu stehen, ist halt was anderes, als sich beim Steuerzahler zu bedienen.
Nun ja, aber der Fachkräftemangel, der ja wesentlich dazu beigetragen hat, der ist ja auch typisch für den gewerblichen Bereich. Da ist ja nicht anders. Ja. Woher nimmst du die Hoffnung, dass dort die Abschlüsse signifikant geringer sein werden und keine, sagen wir mal, Gefährdung irgendwie der internationalen Wettbewerbsfähigkeit bedeuten? Wo ja die geopolitischen Rahmenbedingungen auch nicht mehr ganz so günstig sind für die exportgetriebene Wirtschaft.
Also sagen wir mal, der Druck, der kommt ja von zwei Seiten. Der Fachkräftemangel ist natürlich in mehr oder weniger in allen Branchen nach relevanten Kompetenzen bedeutsam. Und das sehen wir auch daran, dass die Lohndrift sich deutlich entwickelt hat. Das heißt, die Bruttolöhne steigen stärker als die Tariflöhne. Also du kannst eigentlich sagen, dass für den Wettbewerbsbereich Industrie und Dienstleistungen außerhalb Staat eigentlich dieser Druck über Verknappung von Arbeitskräften sich in höheren Löhnen, Lohnprämien schon seit längerem auswirkt. Das ist die normale Reaktionsfahrt. Das heißt also, Tarifverträge beschreiben untere Linien.
Untere Linien, richtig.
Im öffentlichen Bereich kommt ja nichts hinzu, weil das ist ja nicht zulässig. Man darf ja keinen günstiger stellen im öffentlichen Bereich. Also kriegen alle irgendwie das Gleiche. Und wir haben dort keine entsprechende Lohndrift zu identifizieren. Und insofern ist die Frage um Wettbewerb von Arbeitskräften natürlich relevant. Du hast aber eben zwei Zahlen genannt, die sind ja ganz spannend. Im geringfügigeren Bereich der Qualifikation 16,9% Anstieg der Löhne im öffentlichen Bereich, bei den höher qualifizierten 8,2.
Ja, da wollte das, ich gleich drauf hin.
Das ist, glaube ich, ein Dauerproblem, dass der öffentliche Sektor sich einhandelt mit dem zweiten Narrativ. Man müsse ständig unteren Gruppen mehr und überproportional etwas bieten, bleibt natürlich oben weniger. Das heißt, und da der Staat das oben nicht durch Prämien kompensieren kann, hat er dort einen Wettbewerbsnachteil. Insofern muss sich die Industrie darüber nicht so sonderlich grämen, denn sie wird immer wieder flexibler sein mit entsprechenden Löhnen, mit entsprechenden attraktiven Gesamtpaketen als Arbeitgeber.
Naja, die Attraktivität bedeutet natürlich, also trotzdem die Lohnkosten steigen. Und die Lohnkosten sind ja, man kann es drehen und wenden, wie man will, in eine international eingebundene Volkswirtschaft oder Unternehmen schon ein gewisses Problem. Dies umso mehr, als die, sagen wir mal, Welthandelsdynamik ja doch ein Tempo verloren hat.
Ja, und dieser Wettbewerb um Standorte nimmt zu. Und da der deutsche Standort an sich ja kein skalierungsfähiger Standort ist, was die Absatzperspektive angeht, muss er auf den Weltmarkt schauen. Ja. Und er muss sich sozusagen die Potenziale erarbeiten und kommt gleichzeitig unter Druck. Ich meine, nimm die Geschichte, die wir dieser Tage diskutieren, viele mit Aufregung, der Fall Viessmann, der Verkauf der Wärmepumpenproduktion.
Übrigens, das Stichwort brauche ich dann gleich nicht mehr. Da kann man nämlich bestimmte Konsequenzen daraus ableiten.
Genau, das ist nämlich schon interessanter Fall. Jetzt kann man sagen, vermutlich sagt der Eigentümer, die Familie Viessmann, dass sie mehr als 12 Milliarden nie mehr erlösen werden für ihr Unternehmen. Denn der Preisdruck, der aufgrund von Importen aus China vor allen Dingen in diesem Wärmepumpenbereich, ähnlich wie das wir bei Solarzellen erlebt haben, zugreifen wird, der wird dort die Perspektiven über die Menge zu beantworten haben. Dafür sind sie dann aber auf Dauer zu teuer verglichen mit dem, was aus anderen Ländern kommt. Und genau das sehen wir. Also insofern, das, was du ansprichst mit den Standortbedingungen, die insgesamt unter Druck geraten, hat hier beim Lohnkostenaspekt und bei dem, was der öffentliche Sektor vorlegt, schon ein Problem. Aber wie gesagt, er hat sich unten besonders zum Ausdruck gebracht mit knapp 17% Lohnsteigerungen. Und das ist nicht, da ist der Bereich, sagen wir mal, nicht so, der die Industrie trifft.
Ja, aber mich überrascht dein doch nur gedämpfter Optimismus. Gedämpft schon, aber immer noch optimistisch.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/Green Innovation Week.
Also ich höre und lese eigentlich so etwas wie ein Vorboten der Nullerjahre, als Deutschland the Sick Man of Europe war. Groß, verunsichert, zurückgefallen in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und ausgestattet mit einer maroden Infrastruktur. Bislang war Deutschland auch noch preislich wettbewerbsfähig. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit wird deutlich nachlassen. Mhm. Wenn wir aber jetzt doch technologische Handicaps hin haben und andere Probleme, könnte wir, ich schließe es nicht aus, wie gesagt, ich bin älter, deswegen bin ich diesmal vielleicht etwas pessimistischer. Das erinnert mich ein bisschen an die Vortage des Sick Man of Europe, das er hat ja betitelt, der Economist, ein Riese in Lumpen gehüllt, und verunsichert, ob seiner eigenen Stärke.
Also ich finde
Stärke.
Schon, dort, ich will dir da gar nicht widersprechen.
Ist, finde ich, so nicht ganz untreffend.
Nein, es ist nicht unzutreffend und du hast da, glaube ich, den richtigen Punkt, weil es kommt aus meiner Sicht noch etwas anderes hinzu. Das hat damals irgendwann auch die Politik zur Kenntnis genommen und sie hat dann nach Orientierung gesucht. Und ich meine, da warst du ja auch im Sachverständigenrat wiederfinden, als die 20 Punkte für mehr Wachstum und Beschäftigung. Richtig. Das war, glaube ich, das 2002.
Ah ja, gut, achten wir das.
Und 2003 ist die Agenda dann vorgelegt worden.
Da haben sich einige Punkte wiedergefunden.
Da hat sich was wiedergefunden. Was ich damit aber sagen will jetzt, ich meine, ich will dir jetzt nicht allzu viel Honig um den Bart schmieren. Du hast deine
Verdienste.
Die müssen wir jetzt hier auch nicht ohne Not aufhören. Aber nein, was einfach deutlich wurde, es gab doch einen durchaus weitergreifenden, parteiübergreifenden Konsens, was im Prinzip zu tun ist, was die Ansatzpunkte sind. Ja. Da gibt es im Arbeitsmarkt was war damals ein Thema. Es gibt was in der Besteuerung, es gab was in der Regulatorik. So, also es war aber im Sozialbereich, das war eigentlich nicht so grundsätzlich strittig, obwohl hinterher dann der Lafontaine die große Gegenkampagne gemacht hat. Aber sag mal, es war durchsetzbar. Ich erkenne im Augenblick in der politischen Struktur, die wir haben, keinen Konsens, der ähnlich auf Veränderung setzt. Klar, die reden über Genehmigungsverfahren und Planungsverfahren, die schneller durchgezogen werden, das ist alles schön und gut. Sie reden über die Infrastruktur, das ist natürlich auch ein Dilemma, was 16 Jahre unterfinanziert war, kann ich nie auf einmal hochpumpen, das dauert einfach. Aber wenn ich mir dann anschaue, und da sind wir wieder bei dem Fissmann-Thema, wie über Verbotslogiken jetzt Politik gemacht wird und der Rest soll sich anpassen. Und dann sind sie noch überrascht, dass die Leute sich anpassen, alle noch Gasheizungen, dies und das kaufen. Dann erkenne ich dort nicht das, was der Bundeskanzler uns ja eigentlich so groß versprochen hat, irgendwie doch eine stimmige Wirtschaftspolitik. Ich will denen gar nicht abreden, dass sie das alles im Blick haben und dass sie das auch versuchen. Das ist eine schwierige Konstellation in dieser Bundesregierung. Aber in meiner Wahrnehmung wird das Wirtschaftsministerium mit seinen Aktionen immer mehr zum Problem. Genau, weil es diese Antwort so nicht gibt und der Sachverständigenrat, wenn man da mal die Parallele zieht, da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, in seinem letzten Jahresgutachten, außer Steuererhöhungen, ich bin jetzt mal böse, wir sehen uns ja bald bei der 60-Jahr-Feier.
Richtig.
Alle, da können wir ja uns gegenseitig dann
umarmen.
Umarmen. Aber dass außer Steuererhöhung jetzt da auch nicht so viel drin war.
Ja, aber Fakt ist, Deutschland hat die zweithöchsten Arbeitskosten und mit die höchsten Abgaben. Also deswegen bin ich überrascht, gerade in deiner Position doch immer noch dein gemäßigter Optimismus.
Na, so richtig, du merkst ja langsam, der erodiert. Ja, vielleicht hat das mit dem Altersfortschritt zu tun.
Ja.
Aber es ist genau diese Mischung, weil ich, sag ich mal, selbst die Union kommt jetzt mit einem Programmvorschlag, da soll dann der Soli integriert werden und die Steuern werden irgendwie in der Höhe, aber so richtig systematisch ist es auch nicht. Das ist für mich so der Punkt, es gibt keinen vergleichbaren, anders als vor 20 Jahren, so einen gewissen reformpolitischen Konsens, der uns dann den Weg aus dem Dilemma heraus weist. Das ist damals gelungen. Es hat damals auch eine kluge Lohnpolitik übrigens gegeben. Schon Mitte der 90er Jahre begonnen, beschäftigungsorientiert.
Die von den Gewerkschaften ausgelöst wurde.
Genau.
Das nur nebenbei,
weil wir
auch das Niedriglohnsektor, Linichlohnland vor der Haustür hatten. Ne? Das nannte sich ehemalige UdSSR.
Genau. Und wir hatten damals aber auch natürlich nicht die Erkenntnisse im öffentlichen Bereich, sondern es waren die Gewerkschaften wie die IG Metall und vor allen Dingen in längerer Tradition die IGBCE, die das mitgetragen haben. Und dieses Gesamtbild, finde ich heute nur in der negativen Seite beschrieben und bestätigt oder gespiegelt, nicht in den Handlungsansätzen, weil die Transformation, die geleistet werden soll, irgendwie mit einer Politik gemacht wird, die an den Realitäten vorbeigeht.
Wenn man die Transformation haben will, ja, ich unterstelle es mal, dann müssen, sagen wir mal, die Wettbewerbsbedingungen der Wirtschaft verbessert werden und nicht verschlechtert werden. Und beide Sachen passen meines Erachtens nicht zusammen. Also ich bleibe bei meiner etwas düsteren Brille, vielleicht weil ich der Ältere bin und ich möchte mich gerne von dir überzeugen lassen, dass das alles nur ein Oberflächengekräusel ist, dass das von selbst weggeht. Und das glaube ich nicht. Keine strukturellen Probleme gehen von selbst weg.
Nein, und der Unterschied zu damals, das ist der, das eher noch verschärft und dir Wasser auf, sozusagen Wasser auf deine Mühle lenkt, ist ja die Tatsache, dass auch die Entwicklung der unternehmerischen Geschäftsmodelle nicht so klar ist. Ich meine, damals haben die Automobilisten ihre Premium-Modelle prächtig weiterentwickelt, haben die auf die internationalen Märkte gebracht, haben die penetriert, haben da erhebliche Absatzleistungen erbracht. Schau dir jetzt die Situation in China an. Da sehen die Deutschen, aber übrigens die Japaner, genauso auch nicht richtig toll aus. Auch nicht richtig toll aus. Und man fragt sich, schaffen wir
noch
den Sprung?
Ja, wir haben uns aufs Top-Segment, auf die High-End, da sind wir noch nach wie vor stark, aber im Massengeschäft.
So, genau. Und das Massengeschäft macht aber am Ende natürlich auch Geld. Ne? Ist nicht nur das Großvieh, sondern auch das Kleinvieh. Und man kann immer argumentiert, ja, wir brauchen die Premium-Segmente, die haben eine andere Marge, das ist auch richtig. Auch. Aber die schaffen auch den Raum für technische Neuerung. Auch das ist nicht ganz falsch, aber am Ende muss es auch massenfähig sein. Und diese Frage wollen wir uns doch nicht nur von den Chinesen beantworten lassen oder von anderen, sondern wollen ja auch hier im Land Angebote haben von Unternehmen, die für die Mobilität einer normalen Lebenssituation angemessene Angebote macht. Und das alles, also auch diese Unsicherheit der unternehmerischen Strategien zusammengenommen, führt in der Tat zu einem nicht so ganz hellen Bild.
Ja, aber jetzt sagen wir mal die Millionen-Dollar-Frage.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Also wir haben hier eine Eintrübung auf makroökonomischer Ebene, wir haben bestimmte strukturelle Nachteile. Konfliktiert das nicht mit der sehr engagierten, sagen wir mal, Klimapolitik, dem Wandel?
Naja, wenn man Klimapolitik mit Mengen verboten oder mit macht, dann hat man natürlich ein Problem. Ich meine, dann finden die Anpassungen links und rechts des Weges statt. Und in der Form, in der wir das machen, findet das ja auch nicht irgendwie Nachahmung. Das müsste ja auch mal irgendwie langsam ein paar Leute vielleicht ein bisschen aufrütteln, fragen, wie machen es eigentlich andere? Auf einmal sind sie alle, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ganz begeistert von den Amerikanern. Ja gut, das ist ein Steuersubventionsprogramm für bestimmte Aktivitäten. Das wird für Amerika ein langer Weg, aber die Amerikaner haben einfach andere Energiekosten. Sie haben einen Vorteil dadurch ganz nachhaltig. Man kann sagen, bei uns hat er sich jetzt auch faktisch zurückgebildet. Ne? Der Gaspreis ist woanders, aber wir haben weiter die Debatte um den Industriestrompreis. So richtig klar erkenne ich noch nicht, wie man da eine marktwirtschaftlich adäquate Subventionierung hinkriegen kann. Das wird aber eine politische Herausforderung bleiben. Aber es ist eine Subventionsantwort auf die Probleme, die wir haben. Und vor 20 Jahren ist eine Strukturantwort gegeben worden. Und das ist der Unterschied. Selbst beim Thema Alterung, da haben wir jetzt ja schon immer wieder drüber gesprochen, siehst du ja nur Rede über Zuwanderung statt über die anderen Fragen, die im Kern der Systeme angesetzt werden müssen. Mehr Arbeitszeit. Wir müssen also ja nicht nur, das ist ja deine Frage für die Transformation, wettbewerbsfähiger, alle Effizienzreserven nutzen, Technologie. Wir müssen auch mehr arbeiten. Wir können nicht mit weniger Arbeit die Dinge leisten, wenn die Produktivität, und da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen,
flach wie das berühmte Brett ist. Ja.
Auch unter den neuesten technischen Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und ChatGPT, die springt jetzt nicht irgendwo hin. Die löst uns nicht das Problem. Also müssen wir auch selbst mehr Hand anlegen und die Arbeitszeit, die Jahresarbeitszeit in den Blick nehmen. Das ist alles unangenehm. Und diese Diskussion, und das ist wiederum der Unterschied vor 20 Jahren, werden ja noch nicht so geführt. Sondern es wird so getan, als könnte man das wegbuchen. Und weißt du, diese Diskussion, das hat mich schon ein bisschen geärgert, auch in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Bereichs, um das nochmal deutlich zu machen, der über Jahre, also wirklich über die letzten 10 Jahre, Jahr für Jahr 1% Reallohnzuwachs hatte. weil die Tarifsteigerung im öffentlichen Bereich bei 2,5 lagen, die Inflationsrate bei etwas über 1. Jetzt zu tun, als könnte man eine Situation, die alle betrifft, die gesamte Volkswirtschaft betrifft, für den öffentlichen Sektor neutralisieren. Das geht nicht. Nee. Das wird auch bei der Bahn nicht funktionieren. Das wird enorme Schäden auslösen und wir werden die finanziellen Konsequenzen, die Kommunen zu tragen haben, auch sehen. Aber der Glaube, es müssten jetzt die Menschen vor den Folgen der weltweiten Markteruption nach dem Krieg bewahrt werden, das geht nicht. Wir können nur die unteren Gruppen abfedern. Das macht der Staat. Das hat er auch schon ordentlich gemacht im letzten Jahr. Und die Inflationsrate ist langsam auf dem Weg südwärts. Das ist auch weiter erwartbar. Mhm. Und nächstes Jahr erwartet die EZB 2,4, grob 2,5%. Also immer was passiert, aber auf jeden Fall werden ja leider den Basiseffekten runterlaufen.
Also ich sehe die 2 erst 2025, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber trotzdem, der Trend geht dahin, die Botschaft voran ist ja, kann Lohnpolitik einen solchen Wohlstandsabfluss durch negative Terms of Trade-Effekte kompensieren? Und das suggeriert ja die Verhandlung im öffentlichen Bereich und das geht nicht.
Das geht nicht. So, der Sachverständigenrat hat in einer zugegeben, deutlich schwieriger und offenkundiger Situation, 20 Punkte für Erwachsene und Beschäftigung auf den Weg gebracht. Wenn du 3 Punkte bringen würdest, welches wären die wichtigsten?
Na, ich glaube, wir müssen wirklich im Bereich, also sagen wir mal so, es ist nicht so sehr die Arbeitsmarktreform, die damals im Mittelpunkt stand, wo ja viel zu machen war. Es wäre eher zu verhindern, dass hier teure Regulierungen reinkommen, wie jetzt die Arbeitszeiterfassung, wie Herr Hall, die sich denkt. Ich glaube, es liegt eher im Bereich der Besteuerung, das Steuersystem. Wir müssen eine Steuersystemreform haben.
Steuer- und Abgabensystem.
So, wir sind, und das hat ja gestern noch mal die OECD war es, dieser Tage wiederum deutlich gemacht, wir haben die höchste Belastung im mittleren Bereich. Und wenn wir da nicht Freiraum schaffen, dann kriegen wir wirklich nachhaltig Probleme in der Leistungsfähigkeit.
Also ein Steuerabgabenproblem erinnert an 2001.
Das erinnert daran und das betrifft eigentlich alle Akteure und nicht immer nur die unteren. Die haben wir ja fast weitgehend aus der Besteuerung raus, viele Einkommen. Aber den mittleren Bereich wirklich mal anzugehen, den Tarif zu glätten, das wäre, glaube ich, ein wichtiges Thema.
Das zweite ist,
so schnell wie möglich alles auf Standortverbesserung von Genehmigungsverfahren, aber all das auch mal zu machen. Ja, und jetzt höre ich schon wieder, der Verkehrsminister in NRW, obwohl aus seiner Partei die Regierungskoalition in Berlin anhört, will wieder den Bundesverkehrsminister bei seinen Beschleunigungsprojekten ausbremsen. Ja, ich meine, wenn das so geht. Also ich glaube, man könnte auch mal schlicht sagen, es ging mal um gutes Regieren. Es ging mal um Umsetzen dessen, was man sagt, konsistent und nicht einfach Widersprüche dann von ideologischer Ecke aus der Landesebene wieder da hervorzukramen. Also das ist ja auch so ein was einen wirklich mich zum Beispiel in den Wahnsinn treibt, dass wir die richtigen Themen auch mal aufrufen, dann wird ein Konsens gefunden und dann kommt wieder der nächste Depp um die Ecke und sagt, nee, so machen wir das jetzt aber nicht, weil aus irgendwelchen ideologischen Gründen das denen nicht zumutbar ist. Also entweder wollen wir dieses Land beschleunigen, modernisieren, dann müssen wir es auch richtig tun und zulassen. Das wäre der zweite Punkt in dem Rahmen. Mhm. Und der dritte, einfach, wir müssen an die Arbeitszeitordnung ran. Wir müssen gemeinsam einen Aufgalopp machen. Das betrifft den Staat als Gesetzgeber, es betrifft die Tarifvertragspartner, es betrifft die Unternehmen als kluge, verantwortliche Arbeitgeber für ein höheres Arbeitsvolumen im Jahr.
Wenn alle guten Dinge 3 sind, so möchte ich aber trotzdem noch einen vierten Punkt sagen. Das überrascht mich, dass du ihn nicht angesprochen hast. Also eine, sagen wir mal, eigentlich gebotene Unternehmenssteuerreform werden wir uns nicht leisten können. Wir sind nun, was die Unternehmensbesteuerung angeht, das zweithöchste Land in der Welt. Okay, aber was wir uns leisten können, weil das nicht mit nachhaltigen Einnahmeverlusten ist, unsere Abschreibungsbedingungen sind noch aus dem letzten Jahrhundert. Und das wäre ein Sofortprogramm, was den Staat nicht nachhaltig belasten würde. Mich wundert es, dass du das nicht ansprichst.
Naja, ich habe das eben mitgedacht im Nebensatz, ohne es auszusprechen, als ich gesagt habe, alles, was die Standortbedingungen verbessert. Und das ist, da bist du, so rennst du bei mir offene Scheunentore ein, dass man im Bereich über eine Superabschreibung solche Themen machen kann. Es gibt ja einen Entwurf aus dem Bundesfinanzministerium, der das nicht über Abschreibung, sondern über Art Steuerkreditlösung machen will, das ist am Ende eine technische Frage. Aber dass da etwas passiert, dass wir das Investieren im Land attraktiver machen müssen und die einfachste
Variante ist in der Tat... Ja, und auch die Digitalisierung beschleunigen. Genau. Das geht weniger durch Steuern, sondern das geht nur durch modernisierte Abschreibung.
Durch modernisieren, genau. Und dass man genau bei diesem Abschreibungsthema ansetzt, das ist ja wenigstens im Koalitionsvertrag drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die das schlüssig über die Rampe kriegen.
Also, wir sind uns hier mal nicht ausnahmsweise, sondern hier sehr einig. Und ich werde mir erlauben, dieses Thema in Wiedervorlage zu nehmen. Spätestens in 2 Jahren. Also ich glaube, dass die Botschaft, dass wir etwas an der Standortqualität machen müssen, noch nicht da oben ist. Also man diskutiert gegenwärtig im politischen Berlin andere Themen als diese, weil hier offensichtlich der berühmte Strom, das heißt die Wirtschaftskraft aus der Steckdose kommt. Nein, das kommt sie nicht.
Das tut sie nicht. Und weil natürlich manche auch, die das ganze Umweltthema isoliert für sich betrachten, immer glauben, es müsste gegen die Wirtschaft gemacht werden. Und das ist aber ein Thema, was nur mit der Wirtschaft geht.
Und umso schneller, je leistungsfähiger ist.
Das haben mittlerweile in Berlin auch viel mehr begriffen. Das ist schon sehr positiv, aber es muss dann auch plausibel umgesetzt werden. Und insofern hoffe ich, dass unser Podcast einfach Wirkung entfalten wie euer Gutachten.
Naja, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass der etwas optimistischere Michael Hüther Recht behält. Wie gesagt, ist meinem Alter geschuldet, dass ich vielleicht das etwas skeptischer sehe. Nämlich meine Erfahrung ist, dass gute Ratschläge, die von außen kommen, von der Politik erst gehört werden, wenn sie mit dem Rücken an der Wand steht. Aber ich hoffe, dass ich nicht irre und bedanke mich für das heutige Gespräch.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.